Moin Moin und herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Ich bin Katharina Wolf.
Und ich bin Hendrik Martens. Wir sprechen mit erfolgreichen Menschen darüber, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bizfluencer.
Moin.
Ich darf hier wieder mit meinem Co-Host sitzen, mit Hendrik. Hendrik, schön, dass du da bist.
Ach, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben so einen coolen Gast heute.
Genau, die sitzt uns nämlich auch gegenüber. Und zwar eine Business-Influencerin, die vielleicht, haben wir im Vorgespräch gehört, noch gar nicht wusste, dass sie Business-Influencerin ist. Und zwar Donata Hopfen.
Hallo.
Donata, toll, dass du da bist.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, oder andersrum, dass wir bei dir sein dürfen. Wir sitzen nämlich in Berlin bei BCG Digital Ventures, wo du heute bist. Aber ich glaube, eigentlich deine Karriere als Business-Influencer, auch wenn du es noch nicht vielleicht damals wahrgenommen hast, hat vor allen Dingen bei der Bild gestartet, also bei Axel Springer. Großartig, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen drüber sprechen, was Business-Influencer für dich denn sind und ob du dich auch so siehst.
Ich finde Influencer total spannendes Phänomen. Ich habe das bei Bild damals in den Anfängen erlebt, weil wir halt festgestellt haben, dass eine klassische Medienmarke von Influencern plötzlich angegriffen ist, das falsche Wort, aber von Influencern im Prinzip in Wettbewerb gestellt wurde, was so Followerzahlen angeht, ne? Damals bei Facebook, Twitter. Und zu sehen, wie so eine neue Gattung an Journalie heranwächst, das finde ich und also bis heute total spannend, was sich da teilweise für Unternehmen draus entwickelt haben und in der Tat, was die Leute für einen Einfluss haben. Ne? Also schon total beeindruckend, dass eine Person aufgrund ihrer Authentizität, ihres Themas, ihres Storytellings in der Lage ist, so erfolgreich zu sein wie große Medienhäuser, die oftmals 1000 und mehr Leute einstellen. Insofern Riesenphänomen, total beeindruckend, mit einer ganz eigenen Dynamik. Also ich meine, wenn wir uns vor 8 Jahren getroffen hätten, wäre das Phänomen einfach gar nicht da gewesen. Und es hat jetzt im Prinzip eine Dominanz, die überhaupt nicht mehr wegzudenken ist aus der medialen Wirklichkeit. So, und das Thema Business Influencer war mir tatsächlich, bis ich eure Vorfragen gelesen habe, überhaupt nicht als solches bekannt. Natürlich gibt's das, klar. Und dass ihr mich als einen solchen bezeichnet, das ehrt mich sehr. Ich bin jetzt sicherlich weniger in Social Media unterwegs als in der reellen Welt. Und wenn aber meine Meinung so relevant ist wie die einiger Influencer, dann fühle ich mich da natürlich sehr geehrt und freue mich, dass das resoniert irgendwie.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Du bist mehr in der reellen Welt unterwegs als jetzt auf den Social-Media-Kanälen. Du hast irgendwann auch mal gesagt, dass Snapchat und Twitter nicht so deine Kanäle zum Beispiel sind. Bist du viel auf LinkedIn oder wie viel Social Media nutzt du überhaupt und wie viel gibst du da auch von dir preis und als Meinung preis?
Ja, ich glaube, das ist die ganz entscheidende Frage. Ich war immer relativ viel unterwegs und ich konsumiere Social Media auch sehr intensiv. Ich nutze das für mich als Nachrichtenquelle ganz klar und auch täglich mehrfach. Aber ich bin jemand, der eigentlich immer gerne die Rollen und meine Berufsposition in den Vordergrund gestellt hat und habe aber eigentlich versucht, mich als Person immer so ein bisschen im Hintergrund zu halten, weil ich mich damit einfach sehr wohl fühle, dass ich das eher für die Rolle nutze als für mich selbst. Und deswegen glaube ich, dass man von mir vielleicht gar nicht so viel weiß und ich es eben immer dann sinnvoll finde und nutze, wenn ich glaube, damit für den Job, den ich gerade mache oder für das Thema, was mich gerade interessiert, irgendwie Vorschub leisten zu können, aber jetzt nicht um des Themas oder der Möglichkeit zu publizieren selbst. Das ist nicht das, was mich so interessiert, sondern ich führe meine Gespräche, wenn es um Themen geht, die mir wirklich wichtig sind, eher persönlich eigentlich. Ich gucke mir an, wer die Menschen sind, denen diese Themen vielleicht interessieren, wo ich mit diesen Themen vielleicht auf fruchtbaren Boden falle, wo ich sehe, dass Menschen meine Themen weitertragen können und dass ich sie an die richtige Stelle bringe. Von dem her glaube ich, ich bin eher da so in meinem eigenen Netzwerk unterwegs als im Social Network.
Wobei, wenn man dich ja jetzt googelt, findet man ja unheimlich viel Content über dich, von dir, also auf der Noah und Co. Also du redest ja viel und das wird ja auch viel aufgezeichnet. Bei YouTube habe ich ganz viel gefunden. Es gibt klassische Zeitungsartikel, viel über dich und so weiter. Das ist ja schon auch Meinungsmache, vielleicht jetzt nicht, wie man es von anderen Influencern kennt, die dann sich in Diskussionen verlieren auf LinkedIn über irgendwelche Themen. Also ich glaube, das machst du nicht so. Aber trotzdem nehme ich dich ja sehr als Influencer wahr, weil du an den richtigen Punkten mit der richtigen Reichweite in Kontakt kommst und dadurch ja auch deine Meinung irgendwie schon kundtun kannst. Ne?
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe eben diese Themen immer für die Marken genutzt, für die ich gearbeitet habe und für die Sache in sich. Ja, also jetzt hier bei Digital Ventures, ne, bin ich jetzt seit etwas über 6 Monaten und in der Tat wurde wahrgenommen, dass ich hierher gekommen bin und dann gab es Anfragen.
Das
und
kann man so sagen, ja.
Die habe ich dann auch sehr gerne beantwortet und angenommen und finde auch, dass das Thema, was wir hier bearbeiten, total spannend ist und deswegen, ne, habe ich auch gesagt, ich freue mich total mit euch zu sprechen, weil ich eben Interesse habe, dass dieses Thema und die Themen, die wir hier bearbeiten, eben auch eine Öffentlichkeit finden. Bei Bild war es genauso. Ne? Wir wurden oftmals eingeladen, weil wir, glaube ich, in der Digitalisierung und in der Transformation mit die Ersten waren, die diese Wellen mitgefahren sind. Erstens, weil die Medien davon als erstes betroffen waren und weil wir bei Axel Springer und vielleicht auch speziell bei der Bild sehr früh die Digitalisierung umarmt haben, vieles auch pioniert haben. Also, ne, jetzt heute können wir aus Branchen lernen, die schon durch sind und man kann vieles besser oder anders machen. Früher im Anfang der 2000er gab es halt nichts, wo du kopieren konntest und da haben wir bei Bild viel ausprobiert und das habe ich dann natürlich gerne auch geteilt, weil ich schon wesentlich finde, ja. Und so setze ich mich ja heute weiter für Themen ein, die ich total relevant finde, ja, und nutze dann auch die Öffentlichkeit, wenn sie mir dann irgendwie ermöglicht wird, aber immer irgendwie im Maßen und eher in der Sache, so.
Wir wollen ja bei Business Influencer eben weniger über die Firmen reden, für die wir arbeiten, sondern was sind das für Menschen, die in den Firmen meinetwegen arbeiten. Nichtsdestotrotz finde ich es total wichtig, weil mit deinem neuen Job jetzt hier bei BCG Digital Ventures unterstützt ihr ja, glaube ich, große Firmen wie auch Startups Erfolg zu haben, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt. Und ich finde es eigentlich interessant, so gerade so ja die Startups haben ja oft die Herausforderung, gehört zu werden, gesehen zu werden. Wäre das eigentlich auch Teil eurer Strategie, keine Ahnung, junge CEOs, die ihr mit anderen Firmen zusammenbringt, dass die sowas auch lernen oder dass das auch mal strategisch genutzt wird, die digitale Reichweite, die sie ja haben können eigentlich?
Ja, also es ist absolut Teil unseres Konzeptes. Wir arbeiten, also vielleicht sage ich nochmal zwei Sätze dazu, wir arbeiten hier als Teil der BCG-Familie, Boston Consulting Group, und sind der Company-Builder, ja, also wir sind diejenigen, die im Prinzip auf der grünen Wiese Unternehmen oder Geschäftsmodelle, Businesses aufbauen. Und in der Natur der Sache liegt, dass wir immer mit Corporate-Partnern zusammenarbeiten und wir eben mit denen gemeinsam Ventures aufbauen. Und diese Ventures übergeben wir nach 8 bis 12 Monaten fertig gebaut, organisatorisch aufgebaut und gestafft zurück an den Corporate-Partner, der eben der Auftraggeber dessen ist. Und wir haben hier 7 unterschiedliche Rollen, mit denen wir diese Startups bauen. Das sind im Prinzip alle die Rollen, die es heute braucht, um erfolgreiche Unternehmungen aufzubauen. Ne, das sind auf der einen Seite, wir nennen sie Venture Architects, dann sind es Experience Designer, sind Strategic Designer, Leute, die also diese ganze ethnografische Untersuchung machen, was die Kunden wirklich brauchen. Dann haben wir Produktmanager, wir haben ganz viele Ingenieure und wir haben aber auch ein Recruiting-Team. Ja? Und die Frage, die ihr gerade gestellt habt, ging ja eher in Richtung Marketing. Und da haben wir eine Kohorte, die total, also unsere Rollen nennen wir Kohorten, die total wachsende Relevanz hat. Und das sind unsere Growth Architects. Das sind also diejenigen, die dem Unternehmen, was fertig gebaut ist, helfen, dann auch erfolgreich an den Markt zu kommen, PR zu machen, Online-Campaigning zu machen, Social-Media-Campaigning zu machen und eben auch groß und erfolgreich zu werden. Und zum Beispiel, ich habe selber jetzt hier schon einige Ventures verkauft und die sind wir jetzt gerade dabei, hier zu entwickeln. Und in dem Moment, wo die dann an den Markt starten, ja, sofern sie denn B2C-Themen sind, werde ich natürlich auch versuchen, dann in den mir möglichen Rahmen mit relevant zu machen. Ja, und dafür nutze ich dann sehr gerne meine Rolle als, wie ihr sagt, Business Influencer. Und so tun das auch meine ganzen Kollegen und so tun wir es auch als Organisation. Ja?
Wenn ihr bei den Startups CEOs, junge CEOs habt, was braucht denn so jemand, damit aus deiner Sicht die Meinung da draußen überhaupt irgendwie Zuspruch findet? Oder was braucht man als Person insgesamt, um überhaupt Business Influencer zu werden?
Ja, es ist immer die Frage, ein bisschen Henne-Ei, ne? Also ich glaube halt, dass du dann Influencer wirst, wenn dein Geschäft wirklich relevant ist. Und dein Geschäft ist dann relevant, wenn es vom Kunden angenommen wird. Und ich persönlich bin immer ein ganz großer Freund davon, erstmal zu liefern und zu etablieren. Und dann, wenn das Thema fertig ist, darüber zu reden und eben nicht zu hohe Erwartungen zu generieren durch PR, die man macht, die dann nachher aber sich nicht erfüllen. Und deswegen glaube ich, also als Influencer ist man am kredibelsten, wenn man selber schon mal erfolgreich gezeigt hat, dass man das Geschäft versteht oder aufgebaut hat oder dass man von einem speziellen Thema wirklich tiefes Know-how hat. Und wenn man dann in der Innovationskurve noch relativ weit vorne ist und bei einem Thema wirklich Vorläufer ist, Sachen ausprobiert hat, die man teilen kann und damit Exklusivität in seiner Meinung oder in seinen Informationen hat, ich glaube, dann kriegt man auch Gehör. Ja? Und hier gibt es andere Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, indem man Anzeigen schaltet oder indem man sich irgendwelche Follower kauft oder indem man starkes Social Media Marketing macht. Aber ich glaube, diejenigen, die am erfolgreichsten sind, tun das halt, weil sie eine Meinung haben, die relevant ist, die innovativ ist und die vielleicht auch teilweise schräg ist, ja. Und die einen vielleicht zum Denken inspiriert. So.
Und aber also die Meinung, also nehmen wir mal an, ich habe eine Meinung und ich bin mutig genug, sie nach draußen zu tragen, dann gehört ja wahrscheinlich noch so ein bisschen Handwerk dazu auch. Ne? Ich meine, du kommst von der Zeitung, die Königin der Schlagzeilen ist. Ich glaube, niemand macht bessere Schlagzeilen als die Bild. Zumindest hat man immer das Gefühl, ich muss den Artikel danach lesen. Ob der Artikel dann immer dem Stand hält, weiß ich nicht. Aber wie viel Handwerk gehört denn auch dazu, die Meinung nach draußen zu tragen und zu publizieren? Also das kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen in Relation zu Journalismus, zu wie hat Bild es geschafft, auch das Artikel gelesen werden?
Ich glaube, der Unterschied ist schon im Wesentlichen, das eine ist eine gemachte Marke mit einer Followership und mit einer Leserschaft, mit einer Käuferschaft, wo du halt jeden Tag 3, 4, 5 Millionen Leser auf den unterschiedlichen Kanälen hast. Und da ist dann eher die Frage, welche der Themen werden gelesen und wie cool sind die Schlagzeilen, dass sie einen wirklich in den Artikel reinziehen. Ich glaube, beim Thema Business Influencer ist die größere Herausforderung, dass man wirklich relevant wird. Ja, ich glaube, man kann noch so viele gute Artikel schreiben, wenn am Ende der Algorithmus die nicht vorschlägt, weil man nicht genug Follower hat, dann ist das schwierig und dann kann die Schlagzeile noch so gut sein. Also ich glaube, dieser dahinterliegende Social Graph, also wie viele Follower habe ich und wie relevant sind die eigentlich, wie oft werden Themen gelesen, geliked und geretweetet oder geshared, das ist schon total relevant und da muss man sich entweder selber durch Trial and Error oder aber durch eine gute Agentur teilweise vielleicht ein bisschen helfen lassen, wenn man das von null aufbauen möchte, um da relevant zu werden. Ja?
Sind Agenturen darauf überhaupt vorbereitet, glaubst du? Also ihr arbeitet wahrscheinlich auch mit 1, 2 Agenturen irgendwie kooperativ zusammen, könnt
ihr mir vorstellen? Ja, ich glaube, das ist ein sehr innovatives, modernes Feld, aber es gibt Agenturen, die das jetzt viel machen und das ist genau wie SEO damals. Ne? Also als wir angefangen haben, im Internet uns zu tummeln, da war Axel Springer, da machten die Kollegen SEO, ne? Und kein Mensch wusste so richtig, was das eigentlich ist und daraus ist ein riesen Wirtschaftsfeld geworden, Suchmaschinenoptimierung und alles, was dazu gehört. Und ich glaube, Influencer-Marketing ist jetzt auch schon 3, 4, 5 Jahre alt. Das machen jetzt auch einige schon echt richtig gut. Ja, aber ich glaube eben, funktioniert dann gut, wenn du eben für dich selber authentisch bist und das richtige Thema, die richtige Followership und die richtige Frequenz findest.
Diese nächste große Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sage ich immer, ist ja jetzt Social Selling. Also das ist ja eigentlich ja nichts anderes als Influencer Marketing plus SEO.
Ja.
So also ein bisschen mit den richtigen Themen besetzt, aber dann so viel Sog erzeugen, dass man sagt, ach, das ist ja der Experte, also für welches Thema auch immer, ne? Für Tech, Startup Tech oder was auch immer. Und dem wird dann gefolgt, weil der die besten Geschichten ja auch irgendwo erzählt. Und polarisiert ist, glaube ich, auch ein mega wichtiges Thema, dass man sich auch mal traut, zu nerven andere Leute, ne? Und das dann auch aushält. Und ich glaube, das ist ja gerade im digitalen Business schwierig. So jeder will doch gerne gut dastehen und ich glaube, das muss man sich auch trauen, mal nicht unbedingt für alle gut dazustehen.
Ja, also teile ich zu 100%. Das hat dann natürlich auch die Kehrseite, finde ich, dass im Social Media schon, finde ich, sehr schnell immer in Richtung Bashing geht und sehr schnell in so negative Dynamiken. Und ich finde, also das ist jetzt echt ein etwas größeres Thema, weil bei Business Influencern geht es ja auch schnell um Politik und das finde ich momentan gefährlich, was da passiert, dass jemand, der sich traut, mal eine Meinung zu äußern, die vielleicht jetzt nicht die konventionelle Meinung ist, der wird sofort in irgendwelche Ecken gestellt oder abgekanzelt und ich finde das ehrlich gestanden zu teilen spaßbefreit und für mich ist es auch dann persönlich immer eine Frage, womit verbringe ich meine Zeit und habe ich dazu eigentlich Lust und stelle halt fest, dass viele der Energien, die ich aus diesem Social Media Commenting rausnehme, eher eine negative Energie ist. Mhm. Und das finde ich jetzt für mich dann nicht immer die richtige Allokation meiner doch knappen Zeit, ja.
Nimmst du es doch auf LinkedIn wahr?
Also Weniger.
Für mich ist ja so Facebook der Hasskanal schlechthin geworden. Irgendwie, da kommt ja nur so viel Frust irgendwie auf.
Ich finde Facebook, aber ich finde auch bei Twitter die Diskussion teilweise echt schnell sehr entartet oder entgleitet. Und ich persönlich zum Beispiel nutze echt viel Instagram, weil das für mich ein Kanal ist, den ich mir als schönen Kanal eingerichtet habe. Ja, da beschäftige ich mich mit Themen, die mich privat interessieren, die mich entertainen. Und da weiß ich, da habe ich jetzt nicht so ganz tiefe Diskussionen. Die erwarte ich da aber auch gar nicht. Und das ist so ein Freizeitkanal.
Konsumierst du da mehr oder postest du auch?
Nee, ich konsumiere da mehr. Okay. Ich habe mal gepostet, mal spaßenshalber eine Woche hier, eine Woche da, einfach um mal wieder ein bisschen was zu machen, aber an sich konsumiere ich.
Ja. Okay, und hast denn ein offenes oder ein privates Profil?
Offenes.
Ah ja, okay, alles klar. Also vielleicht gibt's jetzt nach dem Podcast noch ein paar Follower mehr.
Kann sein, aber man, also auch da, man sieht nicht viel. Also ich halte das schon immer eher in der Sache als in der Person, ja.
Das ist ja auch das Spannende, finde ich, in dem Unterschied zwischen Influencern und Business-Influencern, dass der Influencer am Ende irgendwie eine Marke irgendwie nach draußen trägt, dafür Geld bekommt und der Business-Influencer muss halt seine Meinung nach draußen tragen. Ist ja eigentlich, also da muss man fast noch mutiger sein. Glaubst du, daraus lässt sich irgendwann ein richtiges Business-Model bauen?
Antwort ja, glaube ich, dass sich daraus ein Business Model bauen wird. Die Frage wird sein, was ist das Business Model, ja? Ist das am Ende...
Wie schön, dass wir bei einer Digitalberatung sitzen, die bestimmt darauf eine Antwort geben kann.
Ne, aber die Frage ist das am Ende Paid Content oder sind das Paid Events oder sind das tatsächlich irgendwelche Podcasts, die dann nachher bezahlt werden oder ist es das Schreiben von Büchern, die dann noch verkauft werden? Also ich glaube, Philipp Westermeier, das ist schon gefallen, ne? Mit Online-Marketing-Rockstars, die haben, finde ich, sehr schön ihre Revenue-Streams diversifiziert und ganz viele Refinanzierungskanäle für Themen gefunden, auf die man jetzt so vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und so glaube ich, dass es für jeden, der eine relevante Followership hat, auch immer ein Geschäft gibt, was man darauf aufbauen kann. Ja, weil wenn die Leute bereit sind, mit einem Zeit zu verbringen, einem zuzuhören, dann sind sie irgendwann auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Wäre euch das Geld wert, wenn ihr jetzt einen Business-Influencer wie Philipp Westermeier, wäre jetzt vielleicht nicht perfect match, aber jemanden mit einer hohen Reichweite und einer hohen Kredibilität, der für euch Content erstellt, Geld zu geben als Boston Consulting?
Wir haben halt sehr viele Kollegen, die echt tief in den Themen drin sind, die selber stark publizieren. Also wir geben selber Whitepaper raus, machen Publikationen, äußern uns zu Themen, die wir relevant finden, sind halt bei vielen Themen auch sehr früh mit dabei. Und das machen wir natürlich. Wären wir jetzt bereit, dafür Influencer zu bezahlen, kann ich nicht sagen.
Also, aber die Startups, die ihr, also du hast ja auch gesagt, ihr begleitet eben genau in dieser Growth-Phase. Würdest du einem Startup empfehlen, dafür Geld in die Hand zu nehmen?
Ich halte für ein Startup total wichtig, dass die ihren Marketingmix richtig machen und dass die ihre Gelder richtig allokieren. Und deswegen ist das keine pauschale Antwort für Ja oder Nein, sondern ich glaube halt, du musst genau wissen, wie dein Euro in den unterschiedlichen Kanälen arbeitet. Und du musst den direktesten Kanal für dich finden. Ja, und wenn du schon relativ groß bist, dann musst du anfangen, dich zu verbreitern. Ne? So läuft es aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, jedes Startup muss je nach Thema schauen, was für die am besten passt. Und da kann Content Marketing genau das Richtige sein. Aber in anderen Fällen kann es eben auch total daneben gehen. Aber ich glaube eben, dass das Beherrschen der Marketingkanäle und das richtige Ausgeben von Geldern, das ist eines der Wissenschaften, die man beherrschen sollte, um Gründer zu sein.
Ich würde ja ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Kernthema Business Influencer. Wir haben dich ja jetzt hier eingeladen, beziehungsweise wir durften zu dir kommen, weil wir dich als Business Influencerin sehen, auch wenn wir jetzt ob der schieren Zahlen, du hast jetzt ja nicht 30.000 LinkedIn-Follower, aber auch ein paar Tausend habe ich ja gesehen, das sind ja auch trotzdem einige. Wie ist denn das passiert? Also du hast ja eine hohe öffentliche Wahrnehmung, ich finde ja viel Content über dich. Hast du dir das selbst irgendwie angeeignet? Hast du gesagt, ich will gerne hier mal sprechen oder hier mal meine Meinung zu sagen? Oder wie ist das entstanden? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich glaube, es kommt zurück auf die Zeit damals bei Bild in der Digitalisierungsphase, wo ich oder die Marke oft angefragt war und ich als Geschäftsführerin dann diejenige war, die diese Termine wahrgenommen hat und erzählt hat. Und ich glaube, das, was wir da erzählt haben, war erstens mal innovativ neu und zweitens war es erfolgreich. Ne? Und Erfolg hilft halt immer. Mhm. Und dann glaube ich, also es gibt ja Menschen, die können oder die mögen gerne vor größeren Menschengruppen sprechen und andere fürchten sich davor. Ich glaube, ich gehöre eher zu der ersten Gruppe. Mich stört das jetzt nicht und mir macht es sogar fast eher Spaß. Das hilft natürlich dann auch, wenn du dich sichtbar machst. Ne? Und ich glaube, so eine Marke wie Bild, da musst du als Geschäftsführer dich sichtbar machen. Das ist so eine starke Marke mit so einer starken Redaktion und das ist ein Medium, was sehr in der Öffentlichkeit steht. Das hat natürlich total geholfen. Also quasi die geliehene Macht, die ich dort hatte. Hm. Ja.
Das ist schön, geliehene Macht.
Ja, das ist ja eine geliehene Macht, die man auch irgendwann wieder zurückgibt. Und das hat für mich natürlich persönlich dann auch funktioniert. Und ich glaube, das, was ich da teilweise erzählt habe, war für die Leute relevant. Dann haben sie angefangen, mir zu folgen. Und also jetzt am Beispiel LinkedIn, man darf es gar nicht laut sagen, aber ich, also das ist einfach so passiert. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich da wirklich viele Anfragen habe und habe angefangen, die anzunehmen, wenn die für mich halbwegs nachvollziehbar waren. Und so ist es zu dieser, wie ich finde, echt großen Follower-Reichweite gekommen. Und ich finde den Kanal auch zunehmend echt relevant, weil die Leute anfangen, die Dinge zu posten, die wir als Business interessiert sind, natürlich als mega relevant erachten, ja.
Jetzt hast du eben, ich will noch einmal zu der geliehenen Macht, das finde ich super spannend. das ist ja so ein bisschen diese Frage, was kommt denn zuerst? Kann eine Eigenmarke eine Marke machen oder macht immer die Marke die Eigenmarke?
Ich glaube, es gibt es beides. Bei Business-Influencer müsste ich jetzt mal einmal mir überlegen, wer eine Eigenmarke war, bevor er zu einer Marke vielleicht gegangen ist, wer da im Prinzip so self-grown ist. Ansonsten die klassischen Influencer kommen ja eher aus der Eigenmarke und haben ihre eigene Marke zu einer großen Marke gemacht. Mir fällt jetzt aktuell niemand ein, der die Eigenmarke in sich selbst kreiert hat als Business-Person, außer er war ein relevanter Gründer und hatte immer eine Marke im Hintergrund. Aber wahrscheinlich.
Nee, aber man kann ja auch zur Eigenmarke werden und die dann mitnehmen, so wie du jetzt auch. Also
ja, das ist aber genau. Also ja. Der Weg geht immer. Du hast eine Marke, über die du irgendwie eine Eigenmarke aufbaust und dann zieht man irgendwann weiter. Genau, die geliehene Macht gibt man zurück und die Eigenmarke behält man. Aber andersrum habe ich jetzt keine Beispiele.
So Marke macht Macht.
Ja.
Spannend. Das war ja wahrscheinlich kein absichtlicher Weg, den du da eingeschnitten hast, sondern es ist passiert, wahrscheinlich weil Bild eine Menge Aufmerksamkeit eben mit sich gebracht hat, eine Menge Reichweite, dass du dadurch natürlich auch bekannter geworden bist. Das war eigentlich wahrscheinlich der Grund, deswegen bist du nicht zur Bild gegangen, sondern weil du fandst die Aufgabe wahrscheinlich ja sehr, sehr spannend. Habe ich jetzt untergeschoben, fällt mir gerade auf.
Nee, aber so ist das. Also ehrlich gestanden, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Ich habe immer gerne für diese Marke mich in den Vordergrund gestellt und versucht da irgendwie Vorschub zu leisten, aber genau, für meine Person brauche ich das jetzt nicht so dringend.
Ja. Weil das ist ja, könnte ja eine Business-Influencer-Strategie werden, für jemanden, der das gerne sein möchte, zu sagen, ich muss in das richtige Unternehmen gehen, dort in die richtige Position kommen und dann einfach ein bisschen sichtbarer werden. Und schon ist es einfacher, Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren.
Wahrscheinlich in Kombination mit dem, dass man sein Thema braucht. Das, was du gesagt hast,
der Erfolg.
Genau. Ja. Deswegen, Influencer zu werden, ist, glaube ich, nicht halb so leicht wie normaler Influencer zu werden. Das werfe ich jetzt einfach mal, ohne da Statistiken zu haben, in den Raum.
Ich glaube auch schwieriger, weil du musst mehr im Content sein. Du kriegst nicht so einfach die Refinanzierung hin. Und ich glaube auch, deine Followership ist deutlich kritischer. Und den, Henrik, von dir eben beschriebenen Weg, also kann man sicherlich einschlagen, aber ich halte den für einen ziemlich langwierigen Weg, ja. Also wenn du dich erst für ein Unternehmen interessierst, dich dann da im Prinzip assoziierst, bis du dann da assoziiert bist und es auf dich übergreift, dauert schon auch ein paar Jahre.
Wir haben ja intern mal ein bisschen das Thema besprochen, wie wird man das, wie kann man es werden, was gibt's für Wege? Und das war jetzt für mich einer, wenn vielleicht auch nicht der Königsweg, aber es gibt ja auch viele, die sind Influencer by Accident, weil sie einfach immer was zu erzählen hatten und plötzlich fanden das Leute spannend oder jemand anders sagt ja wirklich, das wird ja auch nochmal ein Gast im zukünftigen Podcast, ich will jetzt Business-Influencer werden und habe mir dafür Management geholt und ja. Lass mich jetzt mal beraten, wie das funktioniert. Ne? Das geht ja auch. Oder ich habe da das große Glück oder ich suche mir ein Unternehmen aus, was eine hohe Strahlkraft hat und surf auf der Welle mit. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die jetzt aber so einfach klingt, während ich sage, aber natürlich viel, viel mehr mit sich bringt als nur das.
Ne? Ja, ich glaube, also dieses Thema, ich möchte gerne Business-Influencer werden, das gibt's ja noch gar nicht so lange. Ne? Also für mich ist es momentan eher so ein Side-Effekt, ja, dass das bei Leuten passiert. Und ich kenne jetzt niemanden, der sich das als Wunsch jetzt auf die Stirn schreibt, ich möchte jetzt gerne Business-Influencer werden. Aber ich bin mir sicher, das kommt. Deswegen, also ich glaube, das kommt. Und in dem Moment, wo man davon gut leben kann, wird das ein total spannendes Feld sein. Ja.
Wen konsumierst du denn? Also gibt es Business-Influencer, die du konsumierst, wo du sagst, da lese ich, wie meine Zeitungen, die ich regelmäßig lese, Magazine, die ich regelmäßig lese, lese ich den Content gerne von irgendjemandem bestimmten?
Ich habe natürlich mir meine Feeds so eingerichtet, dass ich die relevanten Themen auf allen Kanälen bekomme und das sind amerikanische Business-Influencer oder Digital-Analysten, ne? Das sind deutsche, europäische, spanische, das sind aber auch klassische Medien, ja, wie das Handelsblatt, was ich versuche jeden Tag zu lesen, weil ich nämlich der festen Überzeugung bin, dass diese ganze Social-Media-Geschichte doch zu stark das unterstützt, was mich eh interessiert und ich versuche mich immer wieder dazu zu drücken, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die für mich jetzt erstmal nicht 100% interessant sind und ich sie trotzdem für relevant erachte und deswegen, ne, lese ich tatsächlich für mich fast jeden Tag das Handelsblatt, um einfach ein bisschen so einen Überblick zu behalten, was auch in anderen Branchen und in anderen Ländern und in anderen Themen passiert, die ich erstmal als natürlich nicht interessant finde.
Ja? Damit meinst du jetzt, dass der Algorithmus dir einfach bei den Social-Media-Kanälen einfach zu viel vorschlägt, was, also ne, also auch da nochmal so ein bisschen zur Erklärung, sag ich mal, weil ich glaube, ganz vielen ist das gar nicht so bewusst, wie selektiv wir schon konsumieren und zwar gar nicht, weil wir es unbedingt wollen, sondern weil Facebook und auch LinkedIn und Co. das machen mit ihren Algorithmen.
Genau, also Twitter, Facebook, LinkedIn sind natürlich darauf ausgelegt, dass man immer mehr von dem liest, was einen interessiert, weil die immer besser verstehen, wie man als Mensch tickt. Und so entstehen diese Bubble, also diese Blasen, ne? Diese Content-Blasen. Und ich finde das für mich selber gefährlich, weil ich brauche nicht eine unterstützende Meinung, sondern ich brauche eher eigentlich die Meinung der anderen Seite, um für mich selber zu gucken, ob ich richtig stehe. Und so versuche ich bei ganz vielen Themen immer ein bisschen Pro und Contra mir anzugucken, um für mich Themen zu evaluieren. Und es macht Spaß, wenn man zu Twitter, Facebook, LinkedIn geht und dort immer bestätigt wird in dem, was man eh denkt. Aber es bringt mich persönlich jetzt nicht so weiter. Ne? Und deswegen finde ich eben das Lesen eines Mediums, welches auch immer es ist, wo man sehr ganzheitlich eine Präsenz von Themen oder ein Bouquet von Themen und von Meinungen bekommt, für mich persönlich noch spannender, weil ich mich eigentlich ganz gerne auch reibe und meine Meinung einmal irgendwie hinterfrage.
Du sagtest ja gerade, du hast so deine Kanäle, also ich nenne jetzt einmal Handelsblatt, ist ja auch ein Medienkanal sozusagen, den du konsumierst, und Twitter auch. Was sind denn so deiner Meinung nach die wichtigsten Kanäle, auf denen sich Business-Leute tummeln sollten auch tatsächlich?
Also LinkedIn halte ich für total relevant für Business-Leute. Twitter halte ich ebenfalls für relevant für Trends und Dynamiken. Also Facebook, ne, egal, sagen wir jetzt mal die Facebook-Gruppe, ebenfalls total relevant mit Instagram. Und ja, ich glaube, man darf halt auch nicht unterschätzen, dass man sich noch ein bisschen persönlich austauscht und guckt, was man auch an sonstigen Empfehlungen geschickt bekommt über WhatsApp oder über sonstige Kommunikationskanäle. Wir haben hier bei BCG DV natürlich auch Slack als Kanal, wo sehr viel geteilt wird, und wir haben eine super Marketingabteilung, die wesentliche Artikel und Trends teilt. Ich versuche auf der einen Seite tagsüber immer mal wieder zu gucken, was passiert so in der Welt und was gibt es an Themen. Und dann habe ich immer wieder Zeiten, wo ich mich schwerpunktmäßig dann um einige Themen ganz besonders kümmere und mich mal 3 Stunden hinsetze und auch selber recherchiere. Und das ist dann eher tatsächlich über Google, Twitter, LinkedIn oder einfach Vertiefungsthemen mal zu gucken, was ist eigentlich mein Blick auf Thema X heute und wie interpretiere ich es für mich.
Und als Medienexpertin, wie wichtig ist die Darreichungsform der Inhalte? Ist es egal, ob jetzt Text, Bild, Video, ob ich nur Fakten darlege, oder Storytelling ist ja auch mal so ähnlich wie Social Selling, so eine Sau, die immer durchs Dorf getrieben wird, dass man ja immer zu allem eine Geschichte parat haben muss. Siehst du das ähnlich, oder ist es eigentlich eher gerade im B2B? Ich finde es halt im B2B-Bereich bin ich total zwiegespalten. Ich kann natürlich auch trotzdem Storytelling betreiben, wie es die normalen Influencer auch irgendwo machen. Auf der anderen Seite will ich ja schnell an Fakten rankommen, wahrscheinlich, aber irgendwie ist es dann wiederum das Konsumieren dieser Informationen wesentlich langweiliger. Also da bin ich so ein bisschen, wo könnte da eigentlich eine Reise hingehen? Will ich unterhalten werden oder will ich nur informiert werden?
Aber ich glaube, es sind 2 ganz unterschiedliche Fälle. Also einmal will man unterhalten werden, einmal will man informiert werden. Nicht? Einmal suche ich aktiv irgendwelche Daten, da recherchiere ich aktiv und suche mir die Daten dann zusammen, die ich brauche. Und das andere Mal lasse ich mich in eine Geschichte reinziehen und lasse mich da entführen. Beides ist eine Kunst für sich. Also Daten gut darzureichen ist eine Kunst, und Menschen in eine Geschichte reinzuziehen, die jetzt im ersten Moment gar nicht so relevant erachtet wird und dann aber trotzdem funktioniert, ist auch eine Kunst für sich. Ich glaube auch, das Thema Medien, also welche Gattung ist es? Also ist es bewegtes Bild oder ist es Text oder ist es Audio? Auch das kommt total drauf an, wo bin ich gerade und um was geht es gerade? Ja, für mich eine der größten Fragen aktuell, wie geht es eigentlich weiter mit Audio? Mhm. Ja, also ich bin ein totaler Freund von Audio und ich diktiere zum Beispiel fast nur noch Mails und SMS und versuche halt gar nicht mehr zu tippen, weil es einfach viel, viel schneller geht. Aber ich mache das halt, ne, Speech to Text. Und wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, da bin ich völlig überfordert, im Sinne von, dass es mich echt nervt, ja, weil ich bin meistens nicht alleine und bin in Meetings und will das schnell irgendwie lösen und dann komme ich da nicht dran. Und wenn ich mit meinen Patenkindern kommuniziere, die zwischen 15 und 19 sind, dann merke ich, dass die einen völlig anderen Ritus haben, ja. Also wir kommunizieren faktisch aneinander vorbei, weil die mit meinem Text nichts anfangen können und ich mit ihrem Audio nicht. Und das sicherlich auch ein Generationsthema, aber ich glaube einfach, dass jeder hat seine Art, wie er kommunizieren möchte. Und für mich wirklich das ganz große Fragezeichen: Was passiert mit Audio in der Zukunft? Ja, werden wir irgendwann alle nur noch miteinander sprechen oder werden wir noch schreiben und werden Kinder noch schreiben oder nur noch lesen? Oder, also das finde ich total spannend und ich glaube, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern Medienkonsum total persönlich. Jeder hat seine Art und Präferenz und ich glaube, da zerlegt sich gerade der Markt in ganz, ganz viele kleine Präferenzen, die man dann an der richtigen Stelle am richtigen Ort finden muss.
Da habe ich so eine lustige Seitenanekdote von unseren Influencern, die unser Projektmanagement-Tool ist da WhatsApp tatsächlich, da gibt es nichts anderes. Die jungen Leute, für die ist ja WhatsApp der Hauptkommunikationskanal, Sprachnachricht auch. Und wenn wir dann ein Briefing für eine große Kooperation machen, dann schicken wir mal PDF rein. Machen das so eine Seite lang, damit da die harten Fakten drin sind. Und es gibt so 2, 3, die schreiben uns so: Kannst du mir das reinsprechen, was ich machen soll? Also das ist irgendwie, wow, selbst das Lesen dieses Einklangdokuments, irgendwie geben die Hirnrezeptoren nicht mehr her. Ich weiß es nicht, total faszinierend, sondern ich will es kurz mir anhören, weil dann kann ich dabei keine Ahnung, durch die Gegend gehen und höre ich, was ich machen soll. Mit der Gefahr natürlich, dass das nicht so gut hängen bleibt, als hätte ich es doch nochmal schwarz auf weiß gehabt. Ne? Aber es ist, kann ich total nicht befürworten, sondern ich finde es extrem spannend, ja. Wo da so eine Reise hingeht. Weil wir, eigentlich ist ja auch Podcast total der Rückschritt, technologisch gesehen, so ein bisschen. Ich meine, vor 15 Jahren, wann kamen die Podcasts raus schon, waren schon recht groß. Und jetzt so seit ein paar Jahren explodiert das Thema ja auch wieder total. Wie kommt das eigentlich? Und
ja, mal gucken, ob es ein Overload wird. Dann mit dem Overload baue ich mir jetzt nochmal eine Brücke quasi zu einer Frage, nämlich so ein, was wir mit Tarek Müller, unserem ersten Gast, diskutiert haben. So ein bisschen, also zum einen die Frequenz, wie häufig ist denn gut, überhaupt was zu posten? Also wenn du dir mal überlegst, wen guckst du dir bei LinkedIn an, ab wann findest du es nervig? Wie würdest du, wenn du sagst, du gehst da jetzt voll aktiv irgendwie rein und proaktiv rein, wie häufig würdest du das vom Gefühl her sagen, ist gut, etwas von sich zu geben an Meinung? Und auch, welche Zeiten sind gut? Also ein bisschen wirklich das Handwerk drumherum.
Also auch da wieder, glaube ich, kommt es total darauf an, bist du jemand, der wie jetzt zum Beispiel Philipp Westermeier irgendwie wöchentlich oder zweimal wöchentlich was macht, wo dann die Leute drauf warten und du so eine Frequenz etablierst, wo dann erwartet wird, dass du regelmäßig lieferst? Oder bist du jemand, der sagt, ich habe zu ausgewählten Themen eine Meinung und die bringe ich, wenn ich das als relevant erachte, dann kann das auch irgendwie alle 4 Wochen sein? Ich glaube, es ist genau die Frage, hat man ein Format, in dem man denkt, oder hat man eher Themen, auf die man sich spezialisiert und da dann eine Relevanz findet. Ich finde es halt immer dann schwierig, wenn man merkt, dass die Leute zu viel posten, einfach um des Postens willen, und ich stehe halt auf Relevanz. Also ich finde halt, alles, was Blase ist, nicht interessant. Und ich glaube, daran sollten sich die Leute ausrichten. Ja, es ist ja jetzt beim Business Influencer auch so, haben wir schon drüber gesprochen, da geht's ja eher um Content und um Know-how und Expertise und vielleicht auch ein bisschen Exklusivität der Meinung. Und das ist ja jetzt nicht wie bei einem klassischen Influencer, dass der jetzt irgendwie was Neues anhat und das 5-mal am Tag sich umzieht und immer wieder neu erzählen muss. Von dem her glaube ich, ist da eher weniger mehr, aber weniger im Sinne von nicht so häufig, aber dafür dann immer relevant.
Also Qualität over Quantität.
Total.
Ja.
Total.
Und die Zeit zu posten, ich hatte so das Gefühl, ich konsumiere zum Beispiel morgens noch im Bett und wahrscheinlich abends wieder, das tun anscheinend viele, aber auf vollkommen unterschiedlichen Kanälen zu unterschiedlichen Zeiten. Wie konsumierst du und wie nimmst du das wahr? Wann ist welcher Kanal, also weil du auch sagtest, richtiger Kanalmix im Marketing, wann ist welcher Kanal, zu welcher Zeit erreicht man überhaupt die Leute am besten?
Ich glaube, ein Stück weit übernehmen das die Algorithmen, weil die wissen, wann du was angezeigt bekommen musst, damit du es für dich als relevant erachtest. In Formaten ist klar, da musst du immer zum gleichen Zeitpunkt kommen, damit die Leute das lernen.
Klar.
Ne? Sonntagsabends, mittwochsabends oder wie auch immer das dann ist. Ansonsten, glaube ich, kommt es da auch wieder auf die Themen drauf an. Ja, sind das eher längere Artikel, für die man Zeit braucht, dann ist es sicherlich besser, das am Tagesende oder am Wochenende zu posten. Sind das eher so kürzere Snippets, dann kann man das auch morgen gut tun oder auch zwischendrin. Frage ist immer, greift das jemand auf? Wird das zu einem Schneeball, der dann immer größer wird? Dann wahrscheinlich auch besser, das eher morgens zu tun, weil die Menschen über Tage dann konsumieren und das weiter empfehlen. Ich glaube, da gibt's kein richtig und kein falsch, sondern das muss jeder für sich und sein Thema halt bewerten, wie das am besten ist. Ja, ich habe zum Beispiel früher bei Bild, bevor der große Mobile-Boom kam und als er dann da war, haben wir gesehen, ne, du siehst, die Leute gehen mit dem Telefon ins Bett und konsumieren sehr intensiv, dann schlafen sie und dann stehen sie morgens wieder auf und konsumieren auch sofort wieder intensiv. So wird das auch heute noch sein, weil die Leute ja auch das Handy als Wecker benutzen. Und wenn du dann mit einem kurzen, guten Artikel kommst, kann das der erste sein, den die Menschen morgens lesen, oder aber der letzte, den die lesen, um ins Bett zu gehen. So, und mittendrin geht halt auch was. Also ich glaube, muss man ein bisschen gucken, was das für Themen sind und was es für Zielgruppen sind, die man anspricht.
Ich hätte noch tatsächlich eine letzte Frage zu dir und deiner Wahrnehmung persönlich, wenn du irgendwas, also gerade Bild war eine Marke, vollkommen klar, aber auch eine
ist
Marke,
ja heute,
die
immer noch,
und immer noch, Entschuldigung, absolut, genau, ist immer noch eine unheimliche Marke, aber auch eine Marke, die bei dem einen oder anderen ja auch mal aneckt. So, das heißt, ich kann mir vorstellen, du kamst in einen Raum und hast nicht immer nur von 100 Leuten 100 Freunde auf deiner Seite gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich könnte mir vorstellen, für viele Business-Influencer ist es vielleicht, also gerade die, die vielleicht strategisch rangehen, ist es vielleicht das erste Mal, dass sie merken, dass ihnen jemand widerspricht, dass sie eine Art Shitstorm irgendwie abbekommen, auch wenn der auf LinkedIn mit Sicherheit nicht so dirty ist wie auf Facebook, ist es ja vielleicht schon manchmal schwierig. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich irgendwie gesagt habe, Entwicklern geht's nicht mehr ums Geld, und eine riesen Welle voller Menschen, die keine Entwickler waren natürlich, mir alle erzählt haben, dass ich damit falsch liege. Wie geht man damit um? Oder wie gehst du damit um?
Also Ich war mir natürlich immer darüber im Klaren, dass ich für eine Marke arbeite, die sehr stark polarisiert. Und die Hälfte der Nation findet, das ist das Größte, was es gibt. Und die andere Hälfte findet, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und das ist eigentlich immer so die Position gewesen. Das heißt, das, was du beschreibst, kann ich bestätigen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich immer versucht habe, die Sache von meiner Person zu trennen eigentlich. Und deswegen war mir das als Person eigentlich immer egal, ob die Leute das jetzt mögen oder nicht. Sondern es ging ja da um die Sache. Und ich glaube, das ist als Business-Influencer wahrscheinlich auch noch einfacher als normaler Influencer, dass du ja in der Sache unterwegs bist. Du hast zwar eine persönliche Meinung, aber du bist in der Sache unterwegs. Und ich glaube, jeder, der sich mit diesem Feld tummelt, der sollte ein gutes Selbstbewusstsein haben und sich in seinen Aussagen so sicher sein, dass er dann auch, wenn eine Gegenwelle oder Gegenwind kommt, da gut standhalten kann. Ich finde, es ist Teil des Spiels, dass man dann eben auch, wenn man laut in den Wald reinruft, dann kommt es eben auch zurück. Damit muss man dann leben. Also die Frage ist immer, ob das dann persönlich wird irgendwann. Dann muss man, glaube ich, das anders behandeln, als wenn es dann sachliche, inhaltliche Kritik ist, die man ja mit so Postings auch oftmals, provoziert, ja.
Die Enteisung der Person und des Berufs ist ja schon irgendwie stärker voneinander getrennt als jetzt zum Beispiel ein B2C-Influencer, der ist ja dann Bibis Beauty Palace, ist halt die schöne Schminktante oder die niedliche Mami. Da kommt die ja niemals raus, aber weil ich jetzt viel mit Influencer-Marketing mache, bin ich ja Hendrik Martens doch trotzdem noch ein völlig anderer Mensch, weil das ist ja ein Teil meines beruflichen Lebens nur. Ich glaube, das ist ja eigentlich ein großer Vorteil, dass das so getrennt ist und dadurch vielleicht nicht auf eine persönliche Ebene rutschen muss. Aber ich glaube, da wird auch noch viel passieren jetzt in nächster Zeit, weil ich finde ja auch, dass LinkedIn das neue Facebook geworden ist. Also ich habe mich letztens wieder dabei ertappt, dass ich im Handy so geswiped bin und ich dachte, ich bin auf Facebook, weil es ja auch blau war. Und da sind so viele Menschen, die ich eigentlich auch auf Facebook, mit denen ich da befreundet bin, sehe, dass ja, ich bin auch auf LinkedIn und da werden ja auch viel mehr profanere Informationen mittlerweile ausgetauscht als nur noch Business-Sachen. Also es ist ja, vermischt sich ja auch alles total spannend.
Und nimmst du Xing überhaupt noch wahr? Also wir reden die ganze Zeit über Twitter, über LinkedIn. In diesem ganzen Podcast ist noch nicht einmal Xing gefallen. Immerhin eins der großen, wirklich Startups und einer der großen Erfolgsgeschichten dieses Landes ja immerhin.
Absolut. Also mein digitales Adressbuch liegt auf Xing genauso wie auf LinkedIn. Ich halte Xing für total relevant, weil ich einfach total daran glaube, dass wir hier in Deutschland und Europa Antworten auf die großen amerikanischen Plattformen brauchen und vor allem auf die chinesischen Plattformen. Das ist eigentlich, also wenn ihr mich gefragt hättet, was mein Hauptthema ist als Business-Influencer momentan, dann ist es ehrlich gestanden die Trends, die aus China kommen und die Art und Weise, wie wir gerade von unglaublich genialer chinesischer Digitalwirtschaft hier überrannt werden. Ich habe das Gefühl, wir in Deutschland sind noch sehr stark auf die USA fokussiert und glauben, dass die Trends aus dem Westen kommen, aber aus meiner Sicht kommen die Trends eben ganz klar aus dem Osten und die gehen da eben mit ganz anderen Rahmenbedingungen zu Werke, die mag man gut oder schlecht finden und ich habe da viel Kritik auch, aber an sich, ne, ist es halt so, dass die Chinesen aktuell, glaube ich, dynamischer wachsen, kreativer entwickeln und die neueren Produkte und Ausprägungen dort bauen. Und ich glaube halt, wir tun gut daran, in Europa die Marken, die wir erfolgreich aufgebaut haben, relevant und stark zu halten. Deswegen halte ich Xing für total relevant und würde mir wünschen, dass die Newsfeeds, die es jetzt bei LinkedIn in der Art und Güte gibt, die es hier auch bei Xing gäbe, damit Xing in meinem persönlichen Konsum die gleiche Relevanz hätte, wie das einen LinkedIn, Twitter oder Instagram hat. Ist aktuell für mich nicht der Fall, was ich aber sehr schade finde, ja, weil ich glaube, es tut uns nicht gut, dass wir uns nur von amerikanischen, chinesischen Plattformen abhängig machen und hier am Ende keine eigenen Angebote haben.
Perfekt, ich würde sagen, wir haben damit auch schon mal wieder eine Idee für einen nächsten Podcast-Gast,
denn ich
glaube, wir müssen mal zu Xing und denen genau dieses Feedback mal überbringen, das ich übrigens genauso empfinde. Und wie schön, genau deswegen sprechen wir mit einem Medienprofi, weil du dir am Ende nochmal die Frage stellst, die wir dir nicht gestellt haben. Dafür vielen Dank. Wir sind nämlich tatsächlich schon am Ende der Zeit und du musst in den nächsten Termin. Donata, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses Thema Business Influencer einmal für dich und auch für uns eröffnet hast und für unsere Hörer natürlich.
Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Vielen Dank.